Ewiger Vater, das ist der dritte Tonname aus Jesaja 9, Vers 5. Am ersten und zweiten Advent haben wir von Manuel über den Jesus, den wunderbaren Ratgeber, gehört und den starken Gott. Und heute Jesus, der ewige Vater. Vater, was ist das? Was ist ein Vater? Was wir unter einem Vater verstehen, hängt wesentlich davon ab, wie wir eine bestimmte Person erleben, die wir Vater nennen. Wenn ich das Wort Vater höre, dann denke ich an eine Geschichte, die sich vor ungefähr 24 Jahren folgendermaßen zugetragen hat. Ein 6-jähriges Mädchen sitzt an seinen Hausaufgaben. Quälend langsam geht es voran. Alles muss perfekt sein. Die Buchstaben mehr als sauber zwischen die Linien gemalt, abwechselnd in verschiedenen Farben. Eine Qual für alle Beteiligten. Ein Bild mit verschiedenen Tieren muss ausgemalt werden. Das Mädchen beginnt, die Räume zwischen den schwarzen Linien mit Farbe zu füllen. Das wird sicher ein schönes Bild. Da ausgerutscht und ein dicker roter Strich mitten auf dem Papier quer über die schwarzen Linien. Und das Herz des kleinen Mädchens, das Schönheit und Perfektion so sehr liebt, blutet. Und ein lauter Schrei und verzweifeltes Weinen folgen als einzig angemessener Ausdruck dieses Unglücks. Und das bricht auch dem Vater schier das Herz. Und im Bestreben, das Herz seines Mädchens von der Qual zu erlösen, nimmt er das vermurkste Kunstwerk an sich. Und in einer Zeit, in der Internetnutzung noch nach Minuten abgerechnet wurde und die technischen Möglichkeiten begrenzter waren, scannt er das Blatt ein und radiert am Computer den roten Strich der Schande aus und druckt das Bild neu aus. Mein Papa, er war immer da, ist immer noch da, voller Liebe und Güte, immer noch ein Ass im Ärmel. Meine Mutter natürlich auch. Wenn ich Vater höre, dann denke ich, ich bin nicht allein und am Ende wird alles wieder gut. Was klingt in dir, wenn du Vater hörst? Wir alle wissen, mit einem Vater kann man auch schlechte Erfahrungen machen oder gar keine. Es gibt liebevolle Väter, abwesende Väter, gewalttätige Väter, desinteressierte Väter, mehrere Väter, soziale, biologische und juristische Väter. Was du erlebt hast, prägt die Bedeutung des Begriffs Vater in der Regel wesentlich. Und weil Vater ein Beziehungsbegriff ist, das heißt, einen Vater gibt es nur, weil es auch ein Kind, weil es dich gibt, spiegelt die Bedeutung, die der Begriff Vater für dich hat, für uns hat, immer auch etwas von unserem eigenen Selbstverständnis. Mir geht es heute nicht darum, dass jeder von uns sein Vaterbild vor der ganzen Gemeinde auspackt, aber wir müssen uns klar machen, dass Vater immer ein von unseren Erfahrungen besetzter Begriff ist. Und wenn wir von Gott als Vater sprechen, dann bringen wir immer unsere Vorstellungen und Erfahrungen mit ins Gespräch. Heute feiern wir den 4. Advent. Heute Morgen, unmittelbar vor Heiligabend, zünden wir die 4. und die letzte Kerze an. Heute machen wir mehr Licht. Wir zeigen anderen und erinnern uns damit selbst an unsere Hoffnung, dass der, auf den wir warten, die Welt, unsere Welt heller macht. Wir warten auf die Ankunft Gottes in dieser Welt. Wir warten auf Jesus. Wir warten gemeinsam und sollten uns helfen, zusammen auf Gott zu warten. Denn seien wir mal ehrlich, in der Adventszeit warten wir oft auf ganz andere Dinge als auf Jesus. Auf die Ferien, den Urlaub, das Ende von unzähligen Weihnachtsfeiern und zu viel Zucker. Wir warten manchmal ungeduldig auf Geschenke und Familie, manchmal auch darauf, dass sie schnell wieder geht. Oder auf das Ende diesen Jahres, weil es einfach zu schwer war. Und deshalb sind wir heute Morgen zusammen hier, um uns gegenseitig beim Warten zu helfen, um gemeinsam durchzuatmen. Und den Kopf zu heben und unseren Blick auf Jesus zu richten, von dem wir glauben und zugleich immer neu hoffen, dass er die Welt, unsere Welt, heller macht. Das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein großes Licht gesehen. Die im Land tiefsten Dunkels leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. Denn jeder Stiefel, der dröhnend aufstampft und der Mantel, der im Blut geschleift ist, der wird brennen, wird ein Fraß des Feuers sein. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Wenn wir Menschen aus dem dritten Jahrtausend heute Advent feiern und mit unseren Worten, unseren Handlungen und auch mit unserer Musik zum Ausdruck bringen, dass wir warten auf eine Heilsgestalt, die unsere Welt heller macht. Wenn wir zum Ausdruck bringen, dass wir warten auf Gott in unserer Welt, in unserer großen globalen Not mit Krieg, Hunger, Flucht und Machtgeschacher, in unserer privaten Not, klein und groß. Wenn wir warten und Advent feiern, dann sind wir damit weder alleine noch die Ersten. Wir sind eine Stimme in einem großen Chor. Und wenn wir versuchen, die anderen Stimmen aus dem Chor ein bisschen besser zu hören, verstehen wir vielleicht das ganze Stück besser. Und dann warten wir gemeinsam durch die Zeiten hindurch auf Gott und den uns verheißenen ewigen Vater. Jesus, der ewige Vater. Ein bisschen merkwürdig klingt es ja schon. Angesichts dessen, dass wir an Heiligabend die Geburt eines Kindes und nicht den runden Geburtstag eines langlebigen älteren Herrn feiern. Aber ebenso merkwürdig ist es eigentlich, dass wir einen Text auf die Geburt Jesu beziehen, der eigentlich Ereignisse reflektiert, die ungefähr 700 Jahre vorher passiert sind. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir Christen an Weihnachten die Geburt Jesu mit folgenden Worten verkünden? Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Um besser zu verstehen, mit welchem Recht wir diesen Text auf Jesus hinlesen und was es bedeutet, von ihm als ewigem Vater zu sprechen, möchte ich euch zwei Geschichten erzählen. Zwei verschiedene Geschichten aus zwei verschiedenen Zeiten. Und zusammen erzählt, lassen sie uns vielleicht besser verstehen, was es heißt, Jesus als ewigen Vater zu bezeichnen. Die erste Geschichte führt uns in die sogenannte südliche Levante in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Die Levante, das ist das rote Gemarkerte da, da wo heute Syrien, der Libanon, Israel, Jordanien, Palästina liegen. Und die Hauptakteure sind das Nordreich Israel, das Südreich Juda, Aram, Syrien und die Großmacht Assur. Und aus einer rein politischen Perspektive lautet die Geschichte ungefähr so. In einem Netz aus verschiedenen Machtinteressen verfängt sich zunächst das Nordreich Israel. Es verkalkuliert sich dabei deutlich und hört schließlich auf zu existieren. Anschließend zieht sich auch das Südreich Juda einige schmerzhafte Blessuren im Machtgepoker zu. Die beiden Reiche liegen in der südlichen Levante und damit in einer Art Sandwich-Position, ja, zwischen zwei Großmächten. Unten Ägypten und oben immer ein bisschen was anderes. Im 8. Jahrhundert ist es Assur. Und aus machtpolitischen und wirtschaftlichen Gründen streiten sich die beiden Großmächte immer wieder um die südliche Levante. Und im 8. Jahrhundert setzt Assur diesen Anspruch erfolgreich mit seinen Feldzügen durch. Assur verbreitet Angst und Schrecken und zwingt Staaten zu hohen Tributzahlungen. Israel und Juda gehen zunächst unterschiedlich damit um und geraten bezüglich ihrer Haltung zur Obermacht Assur sogar in einen kriegerischen Konflikt miteinander. Israel verbündet sich mit Aram gegen Assur und versucht, Juda mit Gewalt dazu zu zwingen, das auch so zu tun. Am Ende bekommen sie beide das Schwert Assurs zu spüren. Das Nordreich Israel geht unter, wird zerteilt und in Provinzen Assurs verwandelt. Und das Südreich Juda wird zumindest geschwächt und verkleinert und vollständig zum Vasallen Assurs. In biblischer Perspektive, in der Perspektive von Jesaja 9, bekommt die Geschichte eher den Charakter einer Doku über schwierige Familienverhältnisse. Ein Vater und seine Kinder, die von ihm nichts mehr wissen wollen und deshalb miteinander in Konflikt geraten und sich in ernsthafte Probleme hineinmanövrieren. Eine Geschichte über Jahwe, über Gott, den Herrn und sein auserwähltes Volk. Vater ist im Alten Testament zwar nicht die zentralste Gottesbezeichnung, es kommt nur ungefähr 20 Mal in Bezug auf Gott vor, aber wenn Gott als Vater bezeichnet wird, dann ist es eine ganz spezifische Metapher, um das exklusive Verhältnis von Gott zu seinem Volk zu beschreiben. Als Vater-Kind-Beziehung. Jahwe, der Herr, ist der Vater, sein Volk sind die Kinder. Und das wird so beschrieben im Alten Testament. Jahwe hat seine Kinder geschaffen, wie ein Töpfer mit Ton in der Hand. Er liebt seine Kinder und führt sie auf guten, auf lebensdienlichen Wegen. Er gibt seinem Volk sogar Vorrang vor allen anderen Völkern, sein Lieblingskind. Israel ist mein erstgeborener Sohn, sagt Gott. Doch die Pflicht für Israel als erstgeborener Sohn, als Sohn überhaupt, bedeutet es, Jahwe wie einen Vater zu ehren, sich nicht abzuwenden von ihm und auf seine Ermahnungen und Weisungen zu hören. Himmel, höre und Erde, horch auf, denn der Herr hat gesprochen. Kinder habe ich aufgezogen und groß werden lassen. Sie aber haben mit mir gebrochen. Schwierige Familiensituation. Schon die Tatsache, dass Israel und Juda als getrennte Reiche bestehen, wird in biblischer Perspektive darauf zurückgeführt, dass Israel sich von seinem Gott, von seinem Vater abgewandt hat und sich anderen Göttern zugewandt hat. Und der Untergang des Nordreichs ist nur die letzte Konsequenz dessen. Und jetzt in unserer konkreten Situation, die Jesaja in unserem Text und in den umgebenden Kapiteln beschreibt, da sucht Juda mit seinem König Ahas Schutz vor seinem verfeindeten Bruderstaat bei der Großmacht Assur. Dabei hatte der Herr durch seinen Propheten gesagt, halt die Füße still und vertrau auf den Herrn. Du kannst dir sogar ein Zeichen für seine Hilfe erbitten. Wer von uns würde das nicht gerne mal hören? Aber Ahas schlägt das in den Wind. Deswegen wird auch Juda das Gericht angesagt. Über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters wird der Herr Tage bringen, wie sie nicht gekommen sind, seit dem Tag, an dem Ephraim, also Israel, von Juda abgewichen ist, den König von Assur. Untreue und kein Vertrauen Jahwe gegenüber, dafür assyrische Soldatenstiefel, die dröhnend durch das Land stampfen und auf dem Boden vergossenes Blut, das den Mantel der siegreichen Assyrersoldaten tränkt. Mit diesem drastischen Bild beschreibt Jesaja die Situation. Not und Finsternis, kein Licht, schimmert in der Bedrängnis und ins Dunkel ist man gestoßen. Denn kein Licht schimmert für den, der in Drangsal ist. Hoffnungslos, eine mehr als schwierige Familiensituation. Es scheint, als hätte Juda keinen Vater mehr. Das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein großes Licht gesehen, die im Land tiefsten Dunkels leben. Über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. Und der Grund dafür? Ein neugeborenes Baby. Natürlich nicht irgendein Baby, sondern eines, das aufgrund seiner Abstammung eines Tages König sein wird. Ein Königssohn. Die sollte sich eigentlich drehen, aber es hat nicht funktioniert. Mit ihm kommt Licht ins Dunkel. Mit seiner Herrschaft. Und weil eben die Herrschaft dieses Königssohns im Zentrum steht, kommt gleich nach dem Satz über seine Geburt ein Bericht über seine Intronisation, also seine Einsetzung zum König. Auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Diese Namen sind Thronnamen und so im alten Orient hat, wenn ein König den Thron bestiegen hat, dann wurden solche Thronnamen verkündet, so oder so ähnlich. Und die ersten drei in unserem Text finden wir so oder so ähnlich nur im Alten Testament auf Gott bezogen. Daher geht man davon aus, dass diese ersten drei Thronnamen zum Ausdruck bringen, wie Gott durch die Regentschaft dieses neuen Königs handeln wird. Als wunderbarer Ratgeber, starker Gott und ewiger Vater. Und faktisch wird damit dieser neue König zu einem Friedensfürst. Einer, der dessen Regentschaft die Welt des Gottesvolkes wieder heller macht. Hey, ich bin immer noch dein Vater und ich bleibe es. Komme, was da wolle. Sei, was gerade ist. Ich bin dein Vater für alle Zeit, für immer und für ewig. Ich habe mich an dich gebunden. Ich liebe dich noch immer. Du bist immer noch mein Kind. Und das ruft dieser Thronname, ewiger Vater, dem Volk in Not, dem Volk, das scheinbar keinen mehr Vater mehr hat, zu. In der theologischen Literatur ist die Überlegung zu finden, ob es sich bei diesem neugeborenen König vielleicht um Joschia, den König von Juda, handelt. Von dem lesen wir dann in 2. Könige 22, dass er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und dass er das Verhältnis zwischen Volk und Gott durch eine Reform des Kultes wieder ins Reine bringt. Ja, und vor dem Herrn schloss er den Bund, dem Herrn zu folgen und seine Gebote, seine Ordnungen und seine Satzungen zu halten. Mit ganzem Herzen und von ganzer Seele und die Worte dieses Bundes in Kraft zu setzen, die diesem Buch geschrieben standen. Und das ganze Volk trat dem Bund bei. Durch König Joschia wird das Vater-Sohn-Verhältnis zwischen Gott und Volk wiederhergestellt. Und Gott erweist durch die Regentschaft Joschias sich als ewiger Vater für sein Volk. Aber auch das Südreich Juda geht am Ende des 6. Jahrhunderts unter und die Verheißung der ewigen Vaterschaft Gottes, die steht etwas in Spannung zur erlebten Realität. Und so wird die Verheißung aus Jesaja 9 offen für das Handeln Gottes in der Zukunft. Der Gott, der seinem Volk ewige Vaterschaft und Zuwendung für alle Zeit zusagt, der hat ja vielleicht noch etwas in petto. Und so beginnt Jesaja 9 über seine historische Situation hinaus in die Zukunft zu weisen. Derselbe geografische Raum 700 Jahre später. Ein Mann aus Galiläa taucht auf der Bühne des Geschehens auf. Ein ganz normaler Wanderprediger, wie es scheint. Ein jüdischer Rabbi, der mit einer Gruppe von Schülern in der Gegend umherzieht und seine Lehren verbreitet. Jesus von Nazareth. Heute wäre es vielleicht Paul aus Sindelfingen oder Manuel aus Altdorf. Wer weiß das schon. Dieser Wanderprediger bringt mit seinem Leben und seinen Lehren und seinem Selbstverständnis das Leben vieler Menschen aus dem Takt. Und zwar negativ und positiv. Manche Personengruppen regt dieser Jesus von Nazareth so auf, dass sie Pläne schmieden, wie sie ihn aus dem Verkehr ziehen können. Die religiöse jüdische Elite zusammen mit den römischen Besatzern, die wollen Unruhen vermeiden. Und so sorgen sie dafür, dass dieser Wanderprediger am Kreuz eines grausamen Todes stirbt. Doch andere Menschen wurden positiv von Jesus aus dem Takt gebracht. Manche begleiten ihn sogar auf seiner Wanderschaft und werden seine Schüler. Sie begleiten ihn bis in den Tod und berichten später allen, dass er immer noch leben soll. Später gründen sie Gemeinden und noch später halten sie für diese Gemeinden schriftlich fest, was alles um und mit diesem Jesus von Nazareth passiert ist. Und vor allem machen sie mit ihren Evangelien klar, für wen sie diesen Jesus von Nazareth halten. Und so beginnt 30 bis 40 Jahre nach Jesu Tod der Evangelist Markus seine Erzählung mit den Worten: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der eine Sohn Gottes. Mit Jesus passieren zwei Verschiebungen im Sprachgebrauch. Zum einen wird die Bezeichnung Sohn Gottes eng geführt auf Jesus, zunächst. Er ist der eine Sohn schlechthin. Und das ist eine der zentralen Bestimmungen Jesu, die wir im Neuen Testament finden. Und zugleich wird damit die Bezeichnung Gottes als Vater zur zentralen Bestimmung. Ja, im AT hatten wir das nur 20 Mal für Gott und im Neuen Testament finden wir das 260 Mal. Der Verfasser des Johannesevangeliums hat diese Vater-Sohn-Beziehung von Jesus und Gott programmatisch entfaltet. Und so spricht Jesus bei ihm: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das kennen wir auch so ähnlich. Da kommt jemand her, sagt: Ach, diese knubbelige Nase, ganz der Papa. Oder: Seitdem ich deine Mutter kenne, ist mir vieles klar. Mein Mann. Sorry. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. Was sehen wir, wenn wir Jesus mit den Augen der Evangelisten sehen. Wir sehen einen Mann, der sich den Menschen zuwendet. Er schert sich nicht darum, wie viel Dreck ein Mensch am Stecken hat oder wie verachtet er in der Gesellschaft ist. Er teilt sich Tisch und Mahlzeit mit einem Mann, der anderen das Geld aus der Tasche zieht und spricht öffentlich mit einer Frau, die aufgrund ihres Lebenswandels aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen wird. Er heilt Kranke und weckt sogar Tote auf. Vor allem aber verkündigt er, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Eine bedrohliche Verheißung, denn unter der Herrschaft Gottes muss alles vergehen, was vor ihm keinen Bestand hat. Dunkle Mächte, die Menschen in die Dunkelheit ziehen und ihr Leben klein halten. Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Aber genauso droht auch jedem Menschen das Gericht. Kann er bestehen vor dem Angesicht Gottes mit seinem Leben, seinem Handeln, seinen geheimsten Gedanken? Diejenigen, die mit Jesus umherziehen, seine Schüler, seine Jünger und Jüngerinnen, diejenigen, die das Erbe der direkten Zeugen in den ersten Gemeinden weitergeben, die gehören zum Volk Gottes. Die sind schon Kinder Gottes und sie kennen die Geschichten aus der Bibel, die heute unser sogenanntes Altes Testament bilden. Und sie kennen Gott, den Herrn. Und während die einen mit Jesus von Nazareth unterwegs sind und während die anderen das später alles aufschreiben, erkennen sie den Gott, den sie eigentlich schon kennen, durch und in Jesus neu. Und so entfaltet zum Beispiel das Johannesevangelium die tiefe Einheit von Vater und Sohn, von Gott und Jesus. Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn, er sehe den Vater etwas tun. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist hinübergegangen aus dem Tod in das Leben. Alles, was Jesus von Nazareth tut, seine Zuwendung zu den Menschen, sein Bemühen um das Leben von Menschen im irdischen Leben und um das Leben danach, das zeigt den Willen Gottes. Das zeigt den Willen und die Zuwendung und die Liebe Gottes des Vaters. Und auf einmal scheinen auch die alten Geschichten neu zu sprechen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man soll ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Oder, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und die ersten Christen, die den Vater in Jesus erkannt haben und neu entdeckt haben, die hören und wir hören, Jesus ist geboren. Diese Art und Weise, alttestamentliche Texte, insbesondere prophetische Texte zu lesen, kommt also auf, weil Menschen Jesus von Nazareth getroffen haben und in ihm Gott als Vater begegnet sind. Und so hat es sich im Laufe der nächsten Jahrhunderte dann entwickelt, dass in unserem Bibelkanon, also dem christlichen Bibelkanon, die Propheten im AT ganz hinten stehen. Weil wir sie als Verweis auf eine Zukunft liegen, die diesen lesen, die diesen Texten selber noch fremd ist. Das war nicht immer so. Die Juden zur Zeit Jesu und auch heute noch, die haben eine Bibel, die anders aufgebaut ist. Zuerst kommt die Tora, das ist hier links, die 5 Bücher Mose. Daran schließen sich dann die Propheten. Da gehören auch Josua bis 2. Könige dazu. Und die Propheten sind einfach verstanden als Prediger, als Ausleger der Tora. Und dann kommen am Ende noch weitere Schriften. Aber den höchsten Offenbarungsrang hat die Tora. Sie ist das innere Zentrum der biblischen Schriften in der Perspektive der Juden. Und wenn wir heute bestimmte alttestamentliche Texte auf Jesus hinlesen, wenn für uns das Neue Testament und damit Jesus den größten Offenbarungsrang hat, sollten wir das mit Bedacht tun. Wir tun das in dem Bewusstsein, dass die Texte eine eigene Bedeutung in ihrem historischen Kontext haben und dass jüdische Auslegung bis heute nicht Jesus in diesen Texten sieht. Wenn wir heute bestimmte alttestamentliche Texte auf Jesus hinlesen, dann tun wir das in aller Demut, aber mit Überzeugung, weil wir die lebensverändernde Kraft Jesu Christi in unserem Leben erlebt haben und weil wir erlebt haben, das uns Jesus Christus, Gott, als Vater zeigt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben, ewiger Vater. Ich kann nicht beweisen, dass Jesus mehr war als ein Kind, das Windeln gebraucht hat und schwierige Familienverhältnisse hatte. Ich kann nicht beweisen, dass Jesus mehr war als ein guter Mensch, ein moralisches Vorbild, das höchst tragisch am Kreuz sein Leben lassen musste. Ich kann nicht beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und uns den Vater zeigt. Ich kann nur erzählen, dass es Menschen gab und gibt, die mehr sehen und mehr erleben. Wenn ich in die Krippe sehe, dann sehe ich ein kleines Kind und zugleich Gott als Vater. Ich sehe und glaube und erlebe, dass mein Vater im Himmel Dunkelheit in Licht verwandeln kann. Krankheit in Gesundheit, Angst in Mut, Hoffnungslosigkeit in neue Zukunft. Aber ich bekenne auch, dass mein Erleben und mein Glaube immer wieder gebrochen ist. Und es gibt Momente in meinem Leben, da glaube ich nicht mehr, dass Gott wirklich für mich sorgt, mein Vater ist. Es gibt Momente, da habe ich keine Hoffnung mehr und erwarte auch von Gott nichts mehr. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal so. Deswegen kann ich uns nur alle zusammen ermutigen. Lasst uns miteinander von den Erfahrungen hören und lesen, die andere Menschen mit Gott gemacht haben. Lasst uns einander erzählen, was Vatersein bedeutet, wenn Gott der Vater ist. Lasst uns zusammen auf das Kind in der Krippe schauen und der Welt verkünden, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen und er hat ihm seinen Namen gegeben. Ewiger Vater. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun, wenn wir vor Gott kommen mit unseren Worten und mit Musik.